Herzlich willkommen zu Leistung Neu Denken, dem Podcast zum Thema Sport und Karriere. Heute zu Gast Stars. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Erzähl uns doch erstmal kurz, was du beruflich machst und was du mit Sport zu tun hast.
Also ich bin kein Leistungssportler. Das muss man erstmal so festhalten. Ich glaube, um da die Erwartungshaltung schon mal richtig zu stellen. Ich bin gerade als Digitalstratege bei Brands Talents Rights unterwegs. Wir sind eine Kommunikationsagentur und kümmern uns um Profisportler und versuchen die quasi mit Brands zu connecten und da irgendwie so das Bestmögliche draus zu machen.
Okay. Ihr werbt damit, dass ihr Profisportlern, also wirklich gezielt Leuten, die mit dem Sport ihr Geld verdienen, zu mehr gesellschaftlicher Relevanz verhelft. Was bedeutet das für dich?
Ja, das ist, also was wir darunter verstehen und natürlich auch, was ich darunter verstehe, ist, dass wir halt eben sehen, dass, also der Profisportler an sich, der hat ja seinen Sport. Was darüber hinaus auch natürlich immer wieder spannend ist, ist die Frage, wie kann man diesen Menschen, am Ende des Tages sind ja alles Menschen, nicht nur Sportler, wie kann man, oder was bringen sie mit an Story, die gegebenenfalls auch andere Menschen außerhalb dieser Sportart irgendwie relevant wäre oder interessant wäre. Und das ist so die Aufgabe, mit der wir uns tagtäglich beschäftigen und versuchen eben zu verstehen, okay, die Profisport, die wir haben, was bringen sie mit, was haben die für Leidenschaften, was sind so Themen, die sie, oder gesellschaftliche Themen vor allem, die sie interessieren, die man vielleicht auch ein bisschen nach vorne stellen könnte, um diese Person, diesen Sportler an sich oder Sportlerin, interessanter zu machen. Das ist so die große Thematik, auf der wir offensichtlich noch ein bisschen rumdiskutieren werden. Und das ist quasi so der Themenbereich, mit dem wir uns beschäftigen, quasi den Sportler einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Und da hast du natürlich die Themen gesellschaftliche Relevanz. Ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Ne? Kann man ja erstmal definieren oder muss man ja erstmal definieren, was bedeutet das überhaupt? Und darunter kann man irgendwie auch alles, also befindet sich auch alles Mögliche. Also wir haben jetzt, wir gehen sicherlich nachher auf ein paar Beispiele ein. Aber das ist grundlegend so das Thema.
Also sprich, ihr macht ja Matching dann. Also ich nehme an, ihr habt dann irgendwie gewisse Brands im Sortiment, die vielleicht auf der Suche sind oder bei denen ihr euch vorstellen könntet, dass es Sinn machen könnte. Und dann habt ihr wirklich Profisportler im Sortiment. Charakterisiert die dann anhand deren Charaktereigenschaften und was sie so mitbringen und schaut dann, inwiefern das zusammenpassen könnte.
Ja, genau. Also wir haben so ein Fünf-Schritte-Modell, wo wir das genau so, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen auseinanderdröseln und sagen, okay, was ist so, also das Allerwichtigste ist ja erstmal den Zugang zu haben zu einer Zielgruppe, und das hat ja ein Profisportler an sich ja quasi durch den Sport. Ne? Also wenn du ein erfolgreicher Sportler bist, dann hast du ja offensichtlich auch irgendwie im besten Fall auch eine Fanbase. Das ist so dein Zugang, ne? dein sportlicher Zugang. Und auf der Basis überlegen wir uns dann in so einem mehrstufigen Modell, das Ganze ein bisschen tiefgehender anzugehen, im Sinne von, wie könnte man quasi da jetzt eine Story erstellen? Das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Thema Kapitalart. Es gibt jetzt für uns aus der Agentursicht zwei Modelle der Kapitalart. Das eine ist quasi die kommerzielle Kapitalart oder das kommerzielle Kapital, und das andere ist das institutionelle. Das heißt, das Institutionelle ist ein bisschen mehr auf dem Spektrum, auf dem gesellschaftlichen Relevanzspektrum. Das heißt also, was sind so gesellschaftliche Themen, die irgendwie ja wichtig sind für eine breitere Masse, wo ein Sportler vielleicht auch in seiner Freizeit, was weiß ich, Politik oder sowas. Also wenn sich ein Sportler mit der Politik beschäftigt in irgendeiner Art und Weise, inwiefern kann man das nehmen? Also und das Ganze da ein bisschen mehr draus machen und im besten Fall auch diese Themen, mit denen sich dieser Sportler oder Sportlerin beschäftigt, mit einem Unternehmen zu verbinden, und im besten Fall matcht das Ganze. Das heißt, wenn ein Sportler eine gewisse Philosophie mitbringt oder eine gewisse Leidenschaft und die Brand auf der anderen Seite auch eine ähnliche Philosophie mitbringt und vielleicht irgendwie ein Produktportfolio hat in diesem Themengebiet, das versuchen wir dann quasi zu matchen. Und unser Modell ist, wie gesagt, so ein mehrstufiges Verfahren. Also im ersten Schritt wird die Kapitalart definiert. Nicht jeder Sportler hat dieses institutionelle Kapital. Manche Sportler gehen mehr so in die kommerzielle Richtung. Das heißt, die stehen nicht für ein Thema, sondern die können mehrere Themen bespielen. So. Danach gehen wir ein bisschen tiefer in die Geschichte, in die Materie und gucken uns so, was könnte so eine Signatur sein? Also das, so was könnte so das ja, unkonventionellste vielleicht, das irgendwas Authentisches, was halt wirklich nur dieser Mensch, dieser Sportler mitbringt, was könnte das sein? Und auf der Basis versuchen wir das weiter auseinander zu dröseln und versuchen zu verstehen, okay, wie könnten wir das Ganze irgendwie in ein Produkt umwandeln oder in eine kreative Kampagne oder. Also so geht es dann ab, sehr methodisch.
Ja, also nehme ich auch so wahr, dass wirklich es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, Storytelling. Wenn das Ganze so einfach wäre, dann bräuchte es euch nicht, um es mal ganz plump zu formulieren. Welche Entwicklungen nehmt ihr denn wahr oder was sind so Herausforderungen?
Also die Entwicklung, die wir wahrnehmen, ist natürlich, dass es reicht ja nicht mehr, nur sportlichen Erfolg zu haben. Also das ist unsere schon starke These, wo wir sagen, also Status quo plus auch auf jeden Fall in der Zukunft wird es nicht mehr ausreichend sein, nur sportlichen Erfolg zu haben, nur noch Medaillen zu oder in Richtung Medaillen zu denken, sondern es wird umso mehr wir in die Zukunft gehen, umso mehr eben wichtiger auch darüber hinaus zu denken. Also das heißt auch in Reichweite, in den Social-Reichweite zu denken. Der Medaillen, also die Medaille an sich ist nicht unwichtig. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ja der Zugang dazu. Das heißt, ohne die Medaille, ohne den sportlichen Erfolg wirst du tendenziell auch nicht weitermachen können. Aber wenn du eine Medaille hast, da ist halt immer die Frage, oder jetzt aktuell ist die Frage, wie viel ist diese Medaille wert?
Dein Chef Robert Hartig, wenn ich kurz anmerken darf, der ist bekannt geworden mit dem Statement, eine Medaille ist heutzutage nichts mehr wert.
Ja, ist klar, das ist jetzt eine ketzerische These, aber das ist genau das, was wir alle glauben und in die Richtung bewegen wir nicht nur uns als Agentur, sondern vor allem auch unsere Profisportler, dass wir halt sagen, ja gut, sportlicher Erfolg, ja, haben wir. Was können wir auf der Basis aufbauen? Und da geht es quasi in diese Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, Storytelling, inwiefern kann man das mit spannenden Kooperationen und Kampagnen, wie kann man da irgendwie Matchmaking betreiben zwischen dem Sportler oder Sportlerin und einem Unternehmen? Und das geht definitiv, oder also auf die Frage, die du gerade gestellt hast, das geht unserer Meinung nach definitiv in die Richtung, dass es immer wichtiger wird, immer bedeutender wird in Zukunft für einen Athleten oder Athletin, auch in diesem Kontext zu denken. Also nicht nur sportlich, sondern auch darüber hinaus in Reichweite, Kooperation, Business.
Also wenn ich an Entwicklung denke, dann hatte ich natürlich so Sachen wie die Pandemie jetzt im Kopf, wodurch ganz groß natürlich Stadien kein Thema mehr waren. Ich nehme auch generell wahr, dass irgendwie so Live-Events immer mehr ihren Reiz verlieren, weil es wirklich möglich ist, durch neue Technologien, neue Medienformen die ganzen Events on demand eben daheim nachzuschauen. Also dieses live dabei sein, wenn was passiert und dieses, okay, wenn ich nicht dabei bin, dann verpasse ich was. Das ist irgendwie nicht mehr so präsent. Auf der anderen Seite, ja, auf den Sportler betrachtet, wie du gesagt hast. Also es geht irgendwie um Reichweite. Ich muss mich irgendwie anders für Marken interessant machen. Da mal so, ja, ein bisschen blöd gefragt, aber es geht ja dann viel um Instagram, viel um Social Media. Ist das die Realität?
Ja, ich hoffe, es ist eine rhetorische Frage, weil ich glaube, wir wissen alle, oder ich glaube, alle, die sich so ein bisschen mehr in dieser Instagram, nicht nur Instagram, sondern allgemein in dem Social Media Umfeld bewegen. Ja, es ist ja schon auch ein großes Problem, dass es eben nicht unbedingt nur die Realität darstellt. Das ist mal fast schon so einen philosophischen Talk hier. Aber es ist ja, ich meine, auch Instagram an sich hat ja auch so ein bisschen drauf reagiert und hat jetzt die Like-Anzahl ja irgendwie vor, weiß nicht, letztes Jahr oder sowas weggenommen. Weil das geht ja quasi drum, auf Instagram jetzt konkret, das Bestmögliche darzustellen, die perfekte Welt darzustellen, so viele Likes wie möglich zu bekommen. Das ist ja grundlegend so die Theorie dahinter. Und das kennen wir ja alle. Das tut uns nicht nur gut. Also ich würde sagen, nein, Social Media oder Instagram an sich ist nicht die Realität. Nicht unbedingt tendenziell, sondern eher so eine ein Aspekt aus dem Leben eines Menschen. Da sind wir jetzt nicht unbedingt in dem Sportler-Kontext, sondern wirklich allgemein auf alles bezogen, auf alle Menschen, die sich auf Instagram so rumtreiben. Die Theorie ist ja nicht irgendwie das schlechteste Bild von dir darzustellen, sondern das Beste. Mhm.
Ich hatte lustigerweise, ja. Ich hatte die Lisa zuletzt zu Gast im Podcast. Da ging es auch drum, also sie macht auch Brand-Strategien und beschäftigt sich auch viel mit Social Media. Und das ist ja schon immer so Glaubwürdigkeit ein Thema. Und ich nehme schon die Entwicklung wahr, dass es häufig bei Sportlern so abdriftet ins Influencer-Dasein. Also blöd formuliert, ich halte Produkte in die Kamera und bekomme Geld dafür. Letztlich ist es ja nichts anderes. Aber jetzt mal als Profisportler betrachtet, ich wurde auch letztens gefragt, bist du denn Profi? Da musste ich erstmal kurz nachdenken und habe mal für mich überlegt, was bedeutet das denn? Und ich habe im Studium, in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium gelernt, okay, das bedeutet zunächst einmal, ich verfolge eine Gewinnerzielungsabsicht. Und dann ist es ja eigentlich völlig legitim, wenn ich dieses Influencer-Dasein auch pflege. Stichwort Glaubwürdigkeit, wie sehr darf das abdriften oder wann wird es gefährlich?
Ja, ich glaube, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen drauf an. Ich habe jetzt irgendwie vor 2 Wochen die Meldung gelesen, dass Thomas Müller jetzt irgendwie mit Knoppers was zusammen macht. Da das Erste, was ich mir dabei gedacht habe, also offensichtlich eine coole Kooperation, aber was mir persönlich fehlte, ist so die Story dahinter. Warum ist das jetzt unbedingt das Produkt Knoppers und nicht irgendwie Produkt XYZ? Und das ist ja auch das, was wir quasi aus der Agentur heraus ganz stark darauf eingehen möchten bei unseren Profisportlern, dass wir halt genau das nicht machen, was du gerade beschrieben hast, von wegen, ja, hier, du bist Profisportler, hier ist mein Produkt X, halt das bitte in die Kamera, das wird schon passen. Kann man machen, aber die Frage ist halt, wie viel Authentizität, jetzt habe ich das Wort endlich mal zum ersten Mal richtig ausgesprochen, wie viel kommt da beim User an, bei demjenigen, der das anguckt und unsere These oder unser Auftrag irgendwo ist genau, ich will jetzt nicht sagen gegen diese Art und Weise des Sponsorings, sondern vielleicht ein bisschen das Ganze ein bisschen spannender machen. Also dass wir wirklich uns den Kontext des Sportlers anschauen, uns ganz genau überlegen, okay, was bringt dieser Mensch mit und was sind Unternehmen, die da wirklich authentisch sind, wenn man da miteinander was macht. Und welche Unternehmen sind vielleicht auch nicht authentisch? Also das ist so die theoretische oder die Best-Case-Szenario sozusagen, funktioniert offensichtlich nicht immer. Muss man ja auch ganz ehrlich sein. Also manchmal ist es halt einfach so, wenn eine geile Kooperation zustande kommt, gut, ne, kommt da immer so ein bisschen drauf an, was die strategische, ja, das strategische Ziel ist des Sportlers. An sich würde ich dir aber, oder wahrscheinlich auch der Lisa, auch recht geben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was ihre These war, aber wir sagen, Glaubwürdigkeit ist schon Thema, da muss man definitiv aufpassen, weil wirkt sich ja schon nicht nur positiv aus, wenn du jeden Tag irgendein anderes Produkt in der Hand hältst, weil am Ende des Tages muss ja der Fan irgendwie auch wissen, wofür du stehst. Aber das ist ja das, was wir quasi mit diesem Kapitalthema definieren oder vordefinieren, dass wir sagen, es gibt Sportler, es gibt Menschen, die sind eher kommerzieller aufgestellt. Das heißt, da ist es okayer, dass man unterschiedliche Sponsorings in die Kamera zeigt, nicht gleichzeitig. Und bei anderen Sportlern ist es dann schon eher das Thema, okay, der Mensch steht für was. Und da muss man auch ganz knallhart auf der Basis agieren. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich würde es tendenziell nicht übertreiben mit diesem Kommerziellen, weil am Ende des Tages geht es auch in die Richtung, und das ist vielleicht auch mal so ein Zusatzpunkt zu der Frage von vorher, man muss ja schon irgendwo authentisch sein als Mensch. Und es geht immer mehr auch in die Richtung, dass dieses Authentische, das immer, immer wichtiger wird. Ich glaube, dass wir in Deutschland tatsächlich noch so ein bisschen hinterherhängen. Also ich beobachte ja sehr stark auch die US-amerikanische Szene, die uns ja schon, würde ich mal behaupten, 3 bis 6 Jahre im Voraus sind, was dieses Thema oder was viele Themen angeht, aber auch dieses Thema. Und da siehst du ja auch, dass ganz viele US-Sportler, ich bin jetzt ganz großer NBA-Fan, Basketball, das geht schon tendenziell immer mehr in die Richtung, dass der Sportler für was einsteht, nicht irgendwie Hinz und Kunst an Sponsoring mitnimmt, sondern wirklich versucht, soweit es geht, authentisch zu bleiben, das Ganze auch zu kommunizieren auf den Social-Media-Kanälen. Ich glaube aber, dass wir sind noch nicht so weit in Deutschland. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Aber heißt nicht, dass wir nicht jetzt sofort damit anfangen sollten.
Also ich denke auch, da geht es einfach darum, ganz früh für sich eine Strategie zu entwickeln, wie man sich da aufstellen möchte, weil letztlich kann es wirklich schon passieren, dass wenn man mit gewissen Marken zusammenarbeitet, dass sich dadurch andere Optionen einfach nicht mehr auftun oder dass ich mir andere Optionen gar damit verbaue. Und so muss man eben für sich ein klares Profil schärfen, um dann wirklich für sich auch den besten Weg zu finden. Aber du hast jetzt viel über die Theorie gequatscht. Was macht ihr denn in der Praxis für den Sportler oder mit dem Sportler?
Was wir in der Praxis machen, meinst du?
Genau, ja.
Also ich glaube, das ja eins meiner jetzt aktuell Lieblingsprojekte ist Thema Cindy Rohleder ist eine Profisportlerin bei uns in unseren Reihen. Sie ist auch höchst spannend, weil sie also olympische Leichtathletin ist, Hürdenläuferin und jetzt vor wenigen Wochen ihr erstes Baby zur Welt gebracht hat. Und weiterhin olympische Ambitionen hat dieses Jahr, wenn es stattfindet. Das heißt, wir haben gerade eine super spannende Story, die wir auch die schnellste Mama Deutschlands genannt haben. Also die Cindy Rohleder ist jetzt quasi die schnellste Mama Deutschlands, was ja wirklich auch faktisch so ist, die schnellste Deutschlands und jetzt auch noch Mama.
Und den Titel, den tragt ihr dann weiter an, die große deutsche Zeitung mit 4 Buchstaben, oder?
Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst, aber ja, genau, also darum geht es jetzt auch. Das ist ja genau. Die Theorie quasi jetzt in die Praxis umgesetzt, wo wir sagen, gut, also wir haben die Cindy, sie ist Sportlerin auf dem höchsten Level, Olympia-Ambition und jetzt ist sie auch noch Mutter geworden. So, das ist ja, damit eröffnet sich ja ein ganz neuer Kontext, der für ganz, ganz viele Menschen und natürlich auch Frauen super interessant wird. Und was wir mit Cindy haben, ist eben jetzt diese super spannende Perspektive einer Leistungssportlerin, die jetzt auch Mutter ist. So. Das heißt, Thema Körper und vor allem eine Leistungssportlerin, die quasi gerade Mutter geworden ist und jetzt sofort quasi in den Sport, mehr oder weniger wieder in den Sport einsteigt und dieses Jahr bei Olympia mitmachen möchte. Und daraus hat sich eben diese Kampagne oder ja, dieses Projekt Schnellste Mama Deutschlands entwickelt. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Also es gibt einen Instagram-Account, da beobachten wir jetzt schon sehr viel Engagement von der Zielgruppe, die ja, die es super spannend finden, die sehr viele Fragen stellen, also die Interaktion, das ist ja unser Ziel auch irgendwo, dass dann eine hohe Interaktionsrate entsteht. Und als nächstes ist jetzt, wenn du jetzt nach einem Praxisbeispiel fragst, aus dem Instagram-Account wollen wir auch einen Podcast oder sind wir gerade dabei, einen Podcast zu machen, wo Cindy sich auch mit anderen Frauen mit Vision sozusagen zusammensetzt und über diese, ne, Themen in diesem Themenkomplex spricht. Und auch ein Buch soll entstehen. Das heißt, wir versuchen quasi zu überlegen, ne, wieder nach diesem Fünf-Stufen-Modell, was ist das für ein Mensch? Was bringt dieser Mensch mit? Was ist die Signatur? Was sind so die Muster, die man irgendwie erkennt? Und wie kann man das in ein Produkt oder eine Kampagne umwandeln, die auch Mehrwert hat für den Nutzer? Ne? Das ist ja, ich komme ja selber aus der digitalen Innovation und da ist es ja auch ganz stringent. Du musst verstehen, wer der Nutzer ist. Du musst verstehen, was der Mehrwert ist. Und dann kannst du drauf losentwickeln. Und genau so wollen wir das oder machen wir das ja jetzt schon quasi mit Cindy und mit ein paar anderen unserer Sportler eben auch. Das wäre so eines der Praxisbeispiele.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Geht es da denn im Großen und Ganzen darum, einfach eine neue Zielgruppe zu erschließen? Also im Fall der Cindy sind das dann ja wirklich Mütter, die das wahrscheinlich sehr, sehr spannend finden.
Ja, würde ich schon sagen, dass es eben darum geht, eine neue Zielgruppe, eine breitere Zielgruppe zu erschließen, weil wir, also wir aus der Agentur heraus, vielleicht auch aus der Historie heraus mit Robert Harting als Leichtathlet, wir haben sehr viele, also die Sportarten, die wir eben haben in unserem Pool, sind quasi fast nur Leichtathleten. Das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel jetzt nicht so wirklich viel im Fußball oder anderen Sportarten, sondern konzentrieren uns eher auf Leichtathletik plus andere Trendsportarten. Und da ist es schon so, dass es schon eher so nischigere Sportarten sind. Das heißt, du hast auch eine nischige, ja, Zielgruppe. So. Und am Ende des Tages geht es uns offensichtlich auch, wenn sich der Sportler oder die Sportlerin damit wohlfühlen. Ja, beschäftigen wir uns einfach mit der Frage, wie können wir dieses Thema, diesen Menschen, diese Story hinter diesem Menschen, weil jeder Mensch hat eine coole Story irgendwo, die muss man aber noch finden. Wie kann man dieses Thema einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung stellen, weil wir glauben, tief im, also wirklich tief im Inneren, ja, kommt aus dem Herzen fast schon raus, dass wir glauben, diese Stories, die haben Mehrwert für eine breitere Zielgruppe, die jetzt nicht nur an irgendwie Höhenlauf interessiert sind oder Speerwerfen oder so, sondern wir glauben, dass diese Sportler was Eigenes, was Cooles in sich tragen, das auch anderen Zielgruppen Mehrwert bringen könnte, interessant sein könnte. So, damit wollen wir quasi die Sportler aus ihrer Nische rausheben und damit natürlich eröffnen sich damit auch bessere Kooperations- und Sponsoring-Möglichkeiten. Das ist ja auch ganz klar. Irgendwo muss, ist ja auch irgendwo ein Business-Gedanke dahinter.
Ja, ich glaube, es geht auch ganz stark darum, sich wirklich mit so einer Story identifizieren zu können. Also jeder kann wahrscheinlich irgendwie irgendeine Story nachfühlen und sich dann hineinversetzen, auch wenn sie in einem ganz anderen Bereich bei ihm selbst stattgefunden hat. Ich glaube, der gemeinsame Nenner sind wirklich Emotionen. Und einer, der das sehr, sehr gut macht oder gemacht hat, ist der Robert Harting, dein Kollege. Ich finde es sehr spannend, also gerade Thema Emotionen, der Robert Diskuswerfer wirft den so weit wie kaum ein anderer auf dieser Welt. Die wenigsten, die du auf der Straße fragst, können dir wahrscheinlich genau sagen, wie weit er den denn werfen kann, also wirklich diese Leistung beziffern. Die meisten kennen ihn, weil er sich so emotionales Trikot aufgerissen hat damals. Also da mal die Frage, wie wichtig sind denn Emotionen? Wie wichtig ist es, dass ich als Sportler Emotionen rüberbringe?
Absolut. Und da sind wir, also viele der Themen, die wir ansprechen, sind ja quasi auch in ganz vielen anderen Kontexten anwendbar. Das heißt, wir sind jetzt, also das, was wir gerade besprechen, kann man auch auf ein ganz anderes Thema anwenden. Im Sinne von Emotionen ist ja nicht nur im Sport wichtig. Offensichtlich ist der Sport einfach eine pure Emotion. Aber das Thema Geschichten erzählen ist ja von der Theorie aus einfach eine Hilfe oder ein Transportmittel, wo Emotionen irgendwie rübergebracht werden können und sich andere Menschen damit identifizieren können. So, das heißt, ein definitives Ja. Es geht darum, eine Emotion zu wecken. Und es ist absolut richtiges Beispiel, was du gerade von Robert gebracht hast. Natürlich ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also keiner kennt die Weite, aber jeder kennt dieses ich zerreiß mir das T-Shirt. Das ist irgendwie ein Gefühl, was entsteht. Manche wissen wahrscheinlich sogar ganz genau, wo sie zu diesem Zeitpunkt waren, ob sie gesessen sind, gestanden sind, was auch immer. Und das speichert sich dann irgendwie auch im Hirn ein. So, und auf diese Momente, auf diese Signatur, irgendwo ist es auch eine Signatur jetzt von Robert, auf diese Momente wollen wir auch hinaus. So, weil das ist das, was im Kopf bleibt und darum geht es am Ende des Tages, dass die Menschen sich dann irgendwie an einen erinnern, im besten Fall positiv.
Und damit musst du dann letztlich arbeiten. Also da geht es ja dann darum, dieses Bild weiter in die Köpfe zu pflanzen und daraus dann Geld zu machen.
Genau, also am Ende des Tages wäre schön, wenn da, oder das ist ja schon irgendwo das Ziel einer wirtschaftlich orientierten Unternehmung. Aber ja, darum geht's, genau darum geht es, dass man sagt, was ist die Signatur, was ist jetzt bei Robert zum Beispiel dieser Moment, wo er sein Trikot zerreißt, wie kann man das quasi dann nachträglich distribuieren? Also wie kann man das in so viele Köpfe, wie es geht, platzieren und was kann man da drumherum alles basteln. Ne? Also das ist jetzt die Aufgabe von mir. Ich bin eher im digitalen Kontext. Das heißt, ich gucke mir natürlich auch an, was sind so die Kanäle, die gerade irgendwie relevant sind und mit welchem Art von Medium platzieren wir diese Inhalte und das, was wir eben strategisch als richtig empfinden, wie machen wir das? Wie kommen wir so schnell wie möglich und so gut wie möglich zum Ziel?
Ja, wir Sportler, wir warten natürlich alle sehnsüchtig danach, dass wieder Emotionen transportiert werden können. Was kann man denn sonst jetzt abseits von Wettkämpfen, die ja leider gerade nicht stattfinden, machen? Brauche ich einen YouTube-Channel? Sollte ich mich doch nochmal tätowieren lassen? Muss ich anecken irgendwie?
Ich find die Range zwischen YouTube-Channel bauen und tätowieren lassen sehr interessant.
Für mich auf einer Stufe, ganz klar.
Ja, habe ich gemerkt. Naja, es kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, was dein Ziel ist. Also offensichtlich haben gerade ja mehr oder weniger alle damit zu kämpfen, dass das jetzt einfach so ein bisschen ja, eine leere Zeit ist. Also je nachdem, also wenn dein Ziel sein sollte, dass du nächstes Jahr ja, mehr Reichweite haben willst oder mehr irgendwie Sponsoring-Kooperation oder, dann würde ich schon sagen, dass sich jetzt wahrscheinlich lohnt, die Zeit zu nutzen, um sein Profil aufzubauen. Also ob es jetzt YouTube ist oder Instagram oder TikTok, kommt ja sehr darauf an, was du bist, was du machst, was du darstellst und welche Ressourcen du zur Verfügung stehen hast. Weil, also jetzt beim Thema YouTube ist ja schon mit sehr viel Produktion zu tun, ne? Das heißt, wenn du da irgendwie die Ressourcen hast oder die Kapazität hast und auch die Skills, ja, mach YouTube. Wir empfehlen, also wir haben gerade zum Beispiel einen Parkour-Athleten. Da ist es natürlich allein durch die Sportart, weil es einfach, die springen da irgendwie ganz, also machen da teilweise richtig krasse Moves und springen da irgendwie dreimal im Salto, alles so Sachen, wo ich mir wahrscheinlich dreimal das Genick brechen würde. Das ist natürlich optimal für visuelle Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok, da kann man ja schon sehr, sehr viel damit machen und da ist unsere ganz klare Devise und Empfehlung an den Sportler, hey, lass uns da auf jeden Fall die Zeit nutzen und irgendwie bis dann irgendwann alles wieder normal läuft, vielleicht nächstes Jahr, dass du bis dahin einfach einen stärkeren Kanal hast, dass du wirklich extrem viel Content raushaust und auch ja, mehr von deiner Persönlichkeit zeigst, damit die Unternehmen, wenn sie dann mal so weit sind, nächstes Jahr hoffentlich, damit sie da auch ganz genau wissen, was du mitbringst, wer du bist, für welche Themen du stehst und so weiter und so fort. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Ziel drauf an. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder Sportler braucht YouTube, auf keinen Fall, sondern es kommt drauf an. Ne? Eine unbefriedigende Antwort, aber it is what it is.
Ich glaube, bei der nächsten Frage gibt es auch keine allaussagende Antwort. Das ist eher so eine subjektive Meinung, würde ich behaupten. Aber was bevorzugst du? Also ich bin tatsächlich großer YouTube-Fan und man sieht ja immer häufiger wirklich sehr, sehr professionell bearbeitete Videos, wo dann auch Ressourcen erforderlich sind, wie du es gesagt hast. Im Vergleich dazu gibt es aber auch einfach Leute, die sich morgens das iPhone ins Gesicht halten und ihren ganzen Tag begleiten. Ich finde Zweiteres authentischer und auch spannender letztlich. Was denkst du, was ist da the way to go?
100% richtig. Also ich habe ja selber irgendwie Medieninformatik studiert und hatte so einen leichten Fokus auf Medienproduktion und ich weiß, wie aufwendig das, also eine Kreation, wie aufwendig sowas sein kann. Ich glaube, the way to go in Zukunft ist dokumentieren statt kreieren.
Das hat Gary Vee gesagt, glaube ich, oder?
Genau, Gary Vee ist ja quasi der Weltmeister in sowas und der, also man sieht ja auch, wie gut es läuft. Ich würde aber nicht sagen, dass Kreation irgendwie unwichtig ist, sondern es kommt halt auch wieder drauf an. Ich meine, Gary hat natürlich ein ganzes Team da im Rücken, das da irgendwie jeden Tag da schön die Inhalte verwerten kann und auch Dinge kreieren kann. Das kannst du irgendwie, vor allem wenn du Sportler bist, sag ich mal, ich hab ein bisschen was mit Basketballern zu, also Profi-Basketballern zu tun. Und da weiß ich auch, die haben halt einfach ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Die müssen erstmal an Sport denken. Die müssen trainieren ohne Ende. Die müssen dies, das, sonst was. Das heißt, so viel Zeit für Produktion bleibt nicht wirklich am Ende des Tages. Und da muss man einfach in seinem eigenen, irgendwie, in seinem eigenen Kontext denken und sich überlegen, ja, was schaffe ich überhaupt und was nicht. Aber das Thema Dokumentation, also quasi wirklich dieses Handy ins Gesicht halten, was ja für viele auch schon ja nicht ganz angenehm ist, ist vollkommen ausreichend. Am Ende des Tages geht es darum, dass man den Menschen, dass man den Fan oder den Zuschauer auf Instagram irgendwie mitnimmt und sich mit sich selbst irgendwie identifizieren lässt, dass man authentisch rüberkommt, dass der Fan dann sagt, ja, cool, ich gucke diese Inhalte gerne. Darum geht es. Und das erfordert nicht unbedingt eine Kreation, weil Kreation heißt ja meistens irgendwie 3 Monate produzieren oder so für irgendwie einen 1-Minuten-Clip. Ich glaube nicht mehr, dass wir in dieser Welt leben, sondern jeden Tag, was weiß ich, 6 bis 10 Stories, nimm die Leute mit, zeige Gesicht, zeige Stimme und so wirst du, wenn du es wirklich konstant, konsequent machst, dann wird es auch von Erfolg gekrönt werden irgendwann.
Ja, aus sportlicher Perspektive versuche ich auch noch für mich so den Weg zu finden, wann konsumiere ich welche Medien in welchem Maße. Also ich glaube, gerade wenn es auf Wettkämpfe zugeht, kann das Ganze auch ein bisschen toxisch wirken. Habt ihr da Erfahrung gemacht, dass manche Sportler da auch einfach gar keine Lust drauf haben und dann am liebsten alles abgeben wollen?
Alles abgeben an Arbeit, also was drumherum neben dem Sport passiert, oder was meinst du?
Genau, also man weiß ja schon mittlerweile, das ist part of the job, also für Profisportler. Aber ich habe zum Beispiel schon oft Leute kennengelernt, wo man einfach merkt, die sind nicht der Typ dafür, aber trotzdem muss es irgendwie gemacht werden. Und auch solche Leute könnten sich ja von euch Hilfe nehmen, denke ich mal.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch Part unserer Dienstleistung, dass wir natürlich sagen, hey, Sportler oder Sportlerin, natürlich ist dein Job erstmal der Sport und das Training. Das darf natürlich nicht drunter leiden. So, die Frage ist halt, und das muss halt jeder Mensch und jeder Sportler eben für sich selbst wissen und da irgendwie eine schöne Balance irgendwie hinkriegen, dass der Sport auf keinen Fall drunter leidet. Aber dass man natürlich auch ein bisschen, also wenn man das Ziel hat, mehr zu tun, dass man das auch irgendwie in seinen Alltag integriert. Auch da gibt es keine Pauschalantwort, würde ich sagen. Es kommt halt voll drauf an, mit welchem Typ Mensch du gerade interagierst. Ich bin da gar nicht so bei diesem Thema. Also das ist jetzt nicht nur Sportler für mich, sondern es ist in erster Linie ein Mensch. Und ein Mensch, manche Menschen fühlen sich wohl mit irgendwie, was du gerade gemeint hast, so irgendwie Handy ins Gesicht halten die ganze Zeit, und manche fühlen sich vielleicht eher mit Texte schreiben wohl oder mit was auch an, also was auch immer. Das heißt, man muss ja erstmal, das ist ja irgendwo auch People Business. Das heißt, du musst ja erstmal ganz genau verstehen, was ist das für ein Typ Mensch, mit was fühlt er oder sie sich wohl und was können wir auf der Basis aufbauen. Wenn der Sportler oder die Sportlerin Zeit hat und auch Bock hat, das ist nämlich ganz wichtig, dass die intrinsische Motivation auch da ist. Wenn der Sportler, Sportlerin Bock hat, let's go. Wir sind so weit, dass wir sagen, wir übernehmen das, was wir quasi, also alles, was es notwendig ist, übernehmen wir. Wenn der Sportler selber was machen kann oder möchte, ey, super cool. Aber wir wissen halt ganz genau, dass der Sportler seine oder ihre Aufgabe ist, erstmal sich auf den Sport zu konzentrieren und mit den Themen, die quasi außerhalb des Sports gemacht werden müssen, sich damit wohlzufühlen. So, das ist super, super wichtig.
Ja, ich glaube, ich habe da vielleicht durch manche Fragen oder Anmerkungen ein bisschen zu negatives Bild entstehen lassen. Grundsätzlich finde ich es auch super, super cool durch die ganze Entwicklung, dass wirklich der Mensch im Vordergrund steht und nicht die reine Leistung und nicht die Ergebnisse am Ende. Ich sage auch auf persönlicher Ebene, so meine besten Freunde sind die, denen es egal ist, wie ich irgendwie performt habe, weil wirklich es macht mich nicht aus als Menschen. Und es geht darum, dann eher darum, ja, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man mit Erfolgen umgeht und wie man die Menschen in seinem Umfeld eben da mit einbezieht.
Absolut.
Cool. Stars, ich danke dir vielmals. War sehr, sehr spannend. Viele tolle Einblicke. Ich glaube, oder du machst den Eindruck, als hättest du viel Spaß bei deiner Arbeit. Und ich freue mich, wenn du mir dann mal auch mal schreibst, an welcher Story du so beteiligt warst und was du wo mitgearbeitet hast. Ich finde es super interessant und ja, danke dir nochmals.
Ja, danke dir auch für diese tolle Möglichkeit. Freue mich auf den Podcast und auf viele weitere Folgen.